Trotz ist vielleicht eine der archaischsten Emotionen, die wir heute noch so kennen. Also eine Emotion, die aus alter Zeit noch so rüberreicht, die es noch so rüber geschafft hat. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Zeit des Trotzes heutzutage eigentlich vorbei ist. Ja, ich finde, Trotz ist eine ganz besondere Emotion, so wie ja letztlich jede Emotion besonders ist. Aber das Besondere am Trotz scheint mir zu sein, dass Trotz sowas wie eine Art von Bollwerk aufzurichten scheint, das bestimmte Prozesse am Laufen hält und diese laufenden Prozesse abschirmt gegen äußere Einflüsse, die quasi diesen Ablauf irgendwie verhindern könnten. Also Trotz, ich stelle mir das so vor, wie so ein Wall in einem, sagen wir zum Beispiel in einem Flussdelta, das verschiedene Möglichkeiten dafür, wie der Fluss weiterfließt, bietet. Also in so einem Flussdelta, wenn wir nicht gerade Hochwasser haben, da sucht sich das Wasser ja sozusagen so mäandernd immer wieder auf andere Weise einen Weg. Und letztlich kommt das Wasser irgendwie zum Meer. Und der Trotz sorgt dafür, dass das Wasser einen ganz bestimmten Weg nimmt und keinen anderen. Trotz empfinden wir in vor allem sozialen Situationen, in denen wir sowas wie ein Widerstand wahrnehmen und oder in Situationen, in denen wir selbst dieser Widerstand sind. Du kannst dir mal überlegen, falls du gerade Trotz empfindest oder falls oder auch wenn du an eine Situation denkst, in der du mal trotzig reagiert hast. Also wie hat sich das angefühlt? Und überprüf mal an deiner Erinnerung oder an deinem Erleben die Gedanken, die ich jetzt formuliere. Also da gibt es irgendwo sowas wie ein Eigenwillen, einen Eigensinn, etwas, was du willst und wie du es willst. Und dieses Eigene, was von dir kommt, hat irgendwie so eine aggressive Grundstruktur. Also da ist in dir sowas fühlbar wie eine als Basisemotion Aggression, Wut, Aggression, Ärger. Und diese Aggression verteidigt das, was du möchtest, gegen irgendetwas, was dieses, was du möchtest, irgendwie verhindern oder dem zumindest gefährlich werden kann. Und überprüf mal so an deinem eigenen Erleben, was genau ist es, was du möchtest und was genau ist die Gefahr, gegen die der Trotz aufbegehrt. Versuch das mal so klar zu kriegen für dich, was genau ist es, was da, also diese zwei Kräfte, die da wirken, worin genau bestehen die? Trotz hat vielleicht so was Schneidendes. Überprüf auch das mal an deinem Erleben. Also der Trotz schneidet in dieses Flussdelta, also in diese vielen, vielen Möglichkeiten, die es gäbe, einen Weg. Es schneidet den so durch und erzeugt sowas wie Bahnen oder wie Schutzwälle, sodass dieser Weg wirklich auch eingenommen werden kann. Also dass das Wasser wirklich durch diese Bahn, also ja, die Handlungen, die du machst oder die Ideen, die du hast, dass die wirklich durchkommen. Also dass das Flussbett eingenommen wird von deiner Energie, von deinem Handeln, von deinen Impulsen, dafür sorgt der Trotz. Und überprüf das mal an deinem Erleben. Ist das bei dir so? Vielleicht ist es auch anders. Aber ja, falls es anders ist, dann ist auch gut, das zu bemerken. Und dann versuch mal klarzukriegen, wie ist es dann stattdessen. Also ich sage nochmal, der Trotz möchte etwas weiterführen. Und zwar schützend gegen äußere Ereignisse, gegen äußere Einflüsse. Der Trotz schützt deine Bahn, deinen Weg, den du gehen möchtest. Ich hatte ja gesagt, dass Trotz vielleicht sowas sein könnte wie eine archaische Emotion. Also ich glaube, dass so in alter Zeit, als es noch sowas gab wie Clans oder Stämme oder ja auch meinetwegen Fürstentümer oder Königreiche, die wirklich gegeneinander gekämpft haben, dass Trotz in so einer Situation eine ganz adaptive Emotion war. Also irgendwie habe ich das Gefühl, bei Trotz, ja, da schwingen noch so die alten Ritterrüstungen mit, da schwingt auch das Patriarchat ganz, ganz kräftig noch drinnen. Also das vibriert noch so im Trotz, so im Herzen des Trotzes oder in der Seele des Trotzes. Da ist irgendwie so ein Bezwingen, da ist sowas drin wie ein Aber trotzdem mache ich das so. Ja, so ein Eigenwille, ein Eigensinn, ein sich widersetzen. Und das war durchaus eine erfolgversprechende Emotion oder eine erfolgversprechende Haltung in alter Zeit. Ja, als es noch so diese archaischen sozialen Systeme gab, die quasi nicht nach Regeln der Demokratie, nicht nach Regeln der gewaltfreien Kommunikation und so weiter funktioniert haben, sondern wo es wirklich darauf ankam, stärker zu sein, wo es wirklich darauf ankam, den anderen zu besiegen. Ja, ein Beispiel sind so diese dicken, meterhohen Burgmauern, die man heute auch noch sieht, wenn man einfach mal durch Deutschland fährt oder durch Europa allgemein. Da sieht man ja überall noch diese Überreste dieser alten Zeit. Ich finde so die Burgmauern, das ist so ein typisches Sinnbild für den Trutz. Es gibt ja auch so diesen Begriff der Trutzburg, also die Trutzburg, die trotzt quasi den Feinden. Da kann niemand rein, da kann niemand. Ja, also diese dicke Mauer, die hält jedem Angriff stand. Und so ist es auch mit dem Trotz. Ja, da je stärker der Trotz ist, desto unnachgiebiger sind wir, desto unkooperativer sind wir auch, sondern wir beharren einfach auf unserem Standpunkt. Das ist Trotz. Und ich habe so gesagt, vielleicht ist das eine Emotion und das ist wirklich was Besonderes, weil ich ja wirklich von jeder Emotion immer auch so die adaptive Seite hervor heben möchte, beleuchten möchte. Also das, was letztlich eine Emotion zum Gelingen beiträgt. Und wir sind ja heute sozusagen in so einer Art von Übergangszeit. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht könnte es sein, dass wir wieder so zurückkippen und so hin und her kippeln auf dem Scheidepunkt sozusagen. Und es kann sein, dass wir zurückkippen in so eine alte Zeit wieder zurück, also in diese Clan-Struktur, in die Zeit der Königreiche. Ich würde auch sagen, wenn ich mir anschaue, wie in Europa derzeit oder generell in den westlichen Demokratien wieder derzeit gewählt wird, also welche Parteien da an die Macht kommen, dann sind es immer solche oder häufig solche ja, nationalistischen Parteien, also Kräfte, die dafür sorgen, dass Nationen trotzen können, also dass sie ihre Grenzen sichern, dass Dinge nicht in Gefahr kommen, die stabil waren. Und wir alle spüren natürlich, glaube ich, also das ist sowas wie der Zeitgeist der heutigen Zeit, dass wir durchaus alle fühlen, dass die Welt sich verändert, dass durch den Klimawandel, durch ja, verschiedene Einflussfaktoren, die den ganzen Globus umfassen, verschiedene Kräfte, verschiedene Strömungen, dass sich ganz viel verändern wird. Und ich glaube, dass Trotz quasi sowas ist wie eine Emotion, die eigentlich noch aus diesem archaischen Systemdenken herauskommt, also ja, aus diesen alten mittelalterlichen vielleicht Systemen, und dass aus dieser Reaktion heraus Menschen dann auch beginnen, sich zu besinnen auf ihre Nation und alles abschotten, also die Mauern hochziehen, trotzig werden, Trutzburgen, ja, emotionale Trutzburgen gegenüber Migrationsbewegungen, gegenüber allem, was irgendwie ja anders ist als das Vertraute, entstehen lassen. Und ja, und das wäre sozusagen das Kippeln. Und das wäre sozusagen im Kippeln das Zurückkippen in die alte Zeit. Und in der neuen Zeit wäre es ja so, und hier bin ich ja quasi mit der experientiellen Kommunikation mit meinem Modell oder auch mit dem IESE-Modell oder auch mit Focusing, mit dem Denken in Prozessen und mit all diesen Ansätzen, die man sicherlich auch noch erweitern könnte, ein Vertreter, der sozusagen eher progressiv ist, also wo es eher darum geht, auf eine prozesshafte Weise miteinander in Resonanz zu kommen und nicht diese alten Mauern hochzuziehen. Gerade in Situationen, in denen sich viel verändert, geht es darum zu lernen, sich aufeinander einzuschwingen, die Bedürfnisse des Gegenübers zu sehen und sozusagen diese Engstelle, diese Krisen, in die wir immer mehr hineingeraten, als Möglichkeiten dafür zu verstehen, dass Dinge besser werden können. Und mit besser werden meine ich, ja, Dinge im Kontakt zu machen. Nicht so entfremdet, nicht so abgegrenzt, wie das sozusagen das Patriarchat, das patriarchale Denken uns letztlich nahelegt. Also hier bin ich, dort bist du und irgendjemand hat mehr Macht als der andere. Und dadurch entstehen sozusagen Strukturen, die sich dann auch selbst reproduzieren in einer bestimmten Gesellschaft oder in einer bestimmten, auch kleineren Entität, also in einer Familie zum Beispiel, sondern dass wir eher lernen, ja, die Grenzen fließend werden zu lassen, was erstmal natürlich in Anbetracht dieser Krisen, vor denen wir heute stehen, vielen Menschen als genau das erscheint, wovor sie am meisten Angst haben. Aber ja, in dieser Situation sozusagen eben zu lernen, ein Gespür für die Situation zu entwickeln, für das größere Ganze zu entwickeln und dann in Freiraumkaskaden reinzugehen, also in Prozesse reinzugehen, wo immer der nächste kleine Schritt, wo etwas auf einer größeren Ebene besser wird, erstmal diesen kleinen Schritt zu gehen, auch wenn man noch nicht weiß, was dann danach kommt, und den aber erstmal zu gehen und von da aus dann wieder zu schauen, wie es von da aus dann wieder weitergehen kann. Und das ist eine völlig andere Haltung als so diese Trotzhaltung. Und das zeigt sich im Großen, so ich würde mal sagen, auf Ebene der Nationen, der Staaten, genauso wie im Kleinen, in Beziehungen, in ja, Familien, in Gruppen, in der Schule, dass es darum geht, diese Fähigkeit des Kooperierens ganz systematisch zu lernen, ganz systematisch Resonanz und Intuition zu trainieren, also Resonanzfähigkeit zu, das kann man ja nicht trainieren, aber man kann es sozusagen offenlegen, man kann einfach das immer wieder die eigenen Resonanzen wahrnehmen und damit dann arbeiten und daraus dann quasi Handeln entstehen zu lassen. Das heißt, meine These wäre, der Sinn von Trotz ist es, alte soziale Strukturen aufrechtzuerhalten, und zwar in dem Fall alte patriarchale Strukturen. Also Trotz, es mag sein, und das ist eine These, also ich bin mir da selbst nicht sicher, schau, überprüf's mal für dich, ob du da so innerlich mitgehen möchtest, aber es wäre eine These und lass mich da auch gerne eines Besseren belehren. Also es wäre eine These, dass Trotz uns heutzutage gar nicht so wirklich mehr weiterhilft, weil es eigentlich nur diese alten patriarchalen Strukturen wieder entstehen lässt, reproduziert und in dem Sinne vielleicht sowas ist wie eine Blinddarm-Emotion. Also der Blinddarm ja im Körper, der eigentlich keine Funktion mehr hat, der halt noch da ist und manchmal Ärger macht. Und so im Großen und Ganzen geht es eher darum, den Trotz loszulassen, den Trotz weiterziehen zu lassen und wieder in Kontakt zu finden mit dem Gegenüber. Also gerade in Konfliktsituationen eben den Trotz sein zu lassen und sich dessen bewusst zu sein, dass wir eben in ganz, ganz vielen Situationen heutzutage eher kooperieren sollten, als so diesen ja, narzisstischen Eigensinn, der so in der westlichen Kultur in den letzten, würde ich mal sagen, 50, 60 Jahren entstanden ist. Also so dieses Ego-Ding von ich gehe meinen Weg, ich ziehe mein Ding durch, dass wir das lernen zu überwinden und Dinge stattdessen gemeinsam zu machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Trotz manchmal vielleicht doch adaptiv ist. Ich denke hier so ein bisschen an die Bürgerrechtsbewegung in der DDR. Also in der DDR war es ja so, dass die Bürgerinnen und Bürger auf eine sehr ja, friedliche Weise dem System getrotzt haben. Dem ging natürlich voraus, dass es bestimmte ja, Signale gab aus der Politik, also vor allem aus Richtung der Sowjetunion. Michail Gorbatschow hat ja quasi mit seinem Programm Glasnost und Perestroika sowas wie eine Entspannung signalisiert. Also es war irgendwie so ein bisschen absehbar, dass wenn die Bürgerinnen und Bürger der DDR auf die Straße gehen, wenn die demonstrieren, dass sie dann nicht, ja, dass dann keine Panzer aufgefahren werden, sondern dass da irgendwie so ein Durchkommen sein könnte. Und letztlich dieses Durchkommen hat sich ja auch gezeigt, dadurch, dass dann in Ungarn die Grenzen geöffnet wurden und dass dann die ersten Flüchtlingsbewegungen begannen, dass der eiserne Vorhang löchrig wurde sozusagen. Und ja, all das hat den Trotz der Menschen damals, glaube ich, ermutigt oder ja verstärkt, sodass sie eben trotzig auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, gerufen haben, wir sind das Volk. Und ich finde, das ist eine der, also so in meiner eigenen Lebenszeit, ich bin jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 42 Jahre alt, habe selbst auch die DDR noch mitbekommen als Kind. Und so in meiner Lebenszeit, finde ich, war das eine der mutigsten, ja, politischen Situationen, an die ich selbst am eigenen Leibe erfahren habe. Also wo ich selbst so die Stimmung, die Atmosphäre, die all das, was da in der Luft lag, was ich selbst auch wirklich noch so miterlebt habe. Natürlich gab es auch so, wenn man an die Nazi-Zeit denkt oder an andere Zeitalter, dass es da auch viele mutige Menschen gab. Aber für mich berührt das persönlich sehr stark, was da damals in der DDR geschehen ist. Und gerade so dieser Satz, wir sind das Volk, den finde ich eigentlich so witzig, weil die DDR ja immer betont hat, also die Politikmächtigen in der DDR, die haben ja immer betont, dass es sowas gibt wie eine Volkssouveränität. Also das Volk ist der Souverän, das Volk regiert. Das stand ja in allen Lehrbüchern und natürlich war es überhaupt nicht so. Also natürlich hat die SED autoritär regiert, also die Regierungspartei, die einzige Partei letztlich, die in der DDR wirklich was zu sagen hatte. Und natürlich war das Volk völlig machtlos gegenüber dieser Übermacht. Und ja, gerade dieser Satz, wir sind das Volk, also das ist so ein bisschen wie im Märchen des Kaisers neue Kleider, ja, wo dann am Ende ein Kind, glaube ich, sagt, er hat ja gar nichts an. Und dieser Satz hat quasi so diese Ironie oder diese doppelbödige Situation, wo nach außen hin, wie bei einem Theaterstück, so die Volkssouveränität auf die Fahnen geschrieben wurde einerseits und andererseits natürlich die tatsächliche Situation, wo es halt überhaupt nicht so war. Also dieser Satz hat genau dieses Spannungsgefühl oder diese Doppelbödigkeit losgelegt. Und hier würde ich sagen, hier war der Trotz genau die passende Emotion. Also das heißt, ihr seht, hier widerspreche ich meiner eigenen These. Also wenn ich gesagt habe, Trotz ist eine Emotion, die eigentlich noch in so eine alte Zeit reingehört. Ich glaube, wenn Trotz dazu beiträgt, dass mehr Kooperation möglich wird, wenn Trotz dazu beiträgt, dass sich etwas öffnet, dass etwas weicher wird, ja, dass alte, verhärtete Machtstrukturen sich öffnen, dass sie wieder ins Fließen kommen. Ja, wenn Trotz dazu beiträgt, dann glaube ich, ist es eine ganz adaptive Emotion. Das ist die Ausnahme vom Blinddarm. In der Meditation hast du jetzt mal Zeit, ein bisschen darüber nachzudenken, in welche Richtung der Trotz, den du empfindest oder an den du dich erinnert hast, kippt. Also hier haben wir wieder diese kippelnde Situation. Du kannst entweder kippeln zurück in einen archaischen Trotz, in einen Trotz hinein, der letztlich Mauern aufbaut, der Mauern hochzieht. Denke hier an diese Burg, an die Metapher der Burg, der Burgmauer. Und andererseits kann Trotz aber auch sowas sein wie das mutige Wir sind das Volk der DDR-Bürgerinnen und Bürger, die auf die Straße gegangen sind und dafür gekämpft haben, dass sowas wie eine Verflüssigung, eine Öffnung von alten, verhärteten, patriarchalen Machtstrukturen möglich wurde. Und entscheide mal, so frag mal deinen Trotz in der Situation, an die du gerade denkst, frag den Trotz mal, in welche Richtung kippelst bei dir? Kippelst zurück in dieses Archaische was die Mauern hochzieht? Oder kippelt es eher nach vorne, so dorthin, wo die Mauern sich vorsichtig, ja, wo so kleine Durchgänge möglich werden? Wohin kippelt dein Trotz? Du hast dafür jetzt 3 Minuten Zeit. Eine Emotion, die sehr stark mit der Emotion des Trotzes zusammenhängt, ist die Emotion des Stolzes, der Stolz. Man könnte vielleicht sagen, Stolz ist sowas wie eine Fortführung von Trotz, eine Bestätigung, eine Erweiterung. Also wenn du einmal in einer Trotzdynamik drinnen steckst, ja, wenn das einmal so losgetreten wurde, dann kann es sein, dass du stolz bist und vielleicht auch zu stolz bist, um irgendwie nochmal was zu ändern, um Dinge nochmal anders zu machen. Vielleicht hat es so den Sinn, ja, wenn Trotz in Stolz übergeht, dass du dann dein Ich schützt. Also, dass du dann irgendwie dir keine Blöße geben willst, dass du dann das Gefühl haben möchtest, jetzt habe ich mich einmal so entschieden, jetzt möchte ich es auch oder jetzt muss ich es auch durchziehen. Und dann irgendwie nicht mehr rauskommst, nicht mehr loslassen kannst. Und ich möchte dir hier zum Abschluss einfach so diesen Gedanken geben, mitgeben. Du kannst jederzeit Dinge anders machen. Also Trotz lässt sich total leicht auflösen, dadurch, dass du einfach das größere Ganze in den Blick nimmst und dich fragst, ist es das wirklich wert? ist es wirklich so, dass ich das möchte, wenn ich mal so innerlich zurückblicke und ja über das gesamte Spielfeld schaue, ist es das wirklich wert? Will ich das wirklich? Gerade dann, wenn du so eine Tendenz hast, so vom Trotz in den Stolz reinzurutschen, ja, gerade dann könnte es sein, dass das ein Hinweis dafür ist, dass es das eigentlich nicht, wahrscheinlich nicht wert ist. Also zum Abschluss der heutigen Folge stelle ich einfach den Gedanken in den Raum, vielleicht ist es gut, dieses ganze Zeug loszulassen, dich zu besinnen auf das naheliegende Gute und dieses ganze Konstrukt von Voraussetzungen und Konsequenzen, dass du das eigentlich alles loslassen kannst, lass es einfach weiterziehen und schau dorthin, wo irgendwas ist, was wirklich nährt, was wirklich gut tut und was wirklich Substanz hat. Alles Gute und ja, bis bald, bis zum nächsten Mal.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.